Einkommen, red mal drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Radioreihe Grundeinkommen, reden wir drüber. Wir sind heute nicht im Studio beim Radio Froh, sondern wir sind heute an der Johannes Kepler Universität, kurz gesagt die AJKU in Linz, konkret im Institut für Bankwesen. Und zu Gast sind wir da bei der Frau Dr. Elisabeth Dreher, die hier arbeitet und die sich schon lange mit dem Grundeinkommen beschäftigt. Frau Dr. Dreher, ich habe hier vier Studien vor mir liegen, die Sie gemeinsam mit dem Professor Friedrich Schneider erstellt haben. Mit Professor Schneider haben wir ja vor einigen Wochen schon gesprochen. Wir haben aber hauptsächlich mit ihm persönliche Fragen gesprochen, wie er zu der Idee gekommen ist und warum er sich dafür einsetzt und vor allem auch über seine Freundschaft mit dem Gründer von der DM-Marktkette Götz Werner. Mit Ihnen möchte ich jetzt ein bisschen über die Studien reden, die Sie gemeinsam mit ihm gemacht haben. Die erste dieser vier Studien ist ja schon 2017 entstanden und hat den Titel Grundeinkommen in Österreich. Die zweite Studie hat den Titel Konsumsteuerfinanziertes bedingungsloses Grundeinkommen und ist vom Februar 2020. Da hat auch der Dr. Florian Kolbinger mitgearbeitet. Dann gibt es eine Studie Einkommensteuerbasiertes Grundeinkommen in Österreich vom Juni 2021 und schließlich noch die Arbeit Bedingungsloses Grundeinkommen, Utopie oder realistische Alternative? Fragezeichen. Was sagt die Wissenschaft dazu? Fragezeichen. So der Titel dieser vierten Arbeit. Die stammt ebenfalls von 2021. Es geht in diesen Untersuchungen also im Wesentlichen um die Finanzierbarkeit und um die Auswirkung auf die Wirtschaft. Darf ich gleich mit der Frage aus dem letztgenannten Titel beginnen. Was sagt die Wissenschaft zu einem bedingungslosen Grundeinkommen?
Ja, also ich habe mich eben, wie wir jetzt gerade gehört haben, seit 2016 ursprünglich schon mit dem Grundeinkommen beschäftigt und habe die Studie hat ja geheißen ein Grundeinkommen in Österreich? Fragezeichen. Und damit, das war mein erster Zugang zu dem Thema überhaupt. Und was mich da jetzt sehr interessiert hat, ist, dass es sehr viele unterschiedliche Konzepte schon vorgelegen sind, die aus verschiedenen politischen und auch ideologischen Richtungen gekommen sind. Und dann hat mich natürlich besonders interessiert, wer auch der Vertreter dieser Idee war. Und da ist auch sehr renommierte Menschen, wie zum Beispiel der Herr Christopher Pissarides, der den Nobelpreis 2010 bekommen hat von der London School of Economics, der damals mit den aktuellen Themen der digitalen Revolution gemeint hat, dass der sehr wohl ein Kuchen da sein wird, der sich insgesamt vergrößert, aber es keine Garantie dafür gibt, dass jeder davon profitieren wird. Und deswegen meint er, man kann das nicht alleine dem Markt überlassen, sondern wir müssen ein neues System entwickeln, um die Einkommen umzuverteilen. Und er hat eben gesagt, und am besten dafür geeignet sei das bedingungslose Grundeinkommen. Das hat er damals am Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen. Und dann gibt es natürlich auch andere, die das auch propagiert haben, wie der Siemens-Chef, damals der Joe Kaeser, der sagt, eine Art Grundeinkommen wird völlig unvermeidlich sein. Das ist damals in der Süddeutschen Zeitung, eben 2016, das ist aus meiner ersten Studie, oder der deutsche Telekom-Chef damals, der Timotheus Höttges, der eben auch gemeint hat, ein Grundeinkommen ist zu befürworten und er mei hat damals gemeint, finanziert mit Unternehmenssteuer großer Internetkonzerne. Natürlich, das ist ja die Hauptfrage, wo kommt das her? Und wenn man jetzt wirklich aus der Sicht der Wissenschaft spricht, dann muss man ja auf die Frage der Experimente und der Feldexperimente und der Ergebnisse daraus Schlüsse ziehen, um dann sozusagen wieder eine Sichtweise auf ein jetzt umzusetzendes Grundeinkommen zu machen. Und natürlich war dann wichtig, auch diese Feldexperimente sich anzuschauen. Und da war ja eines der ersten, das ziemlich bekannt ist in den Kreisen, die sich heute mit Grundeinkommen beschäftigt, ist dieses aus unserem Kulturkreis, damit ist gemeint eben aus Kanada, das ist diese sogenannte MINCOM-Studie, das Minimum Income. dass hier ist, es würden 1000 Familien 5 Jahre lang ein Jahreseinkommen finanziert. Und diese Studie war zwar wissenschaftlich begleitet, wurde aber erst Jahre später wirklich ausgewertet, weil damals das Geld gefehlt hat. Und da hat man eben durchaus auch gesehen, dass die Kinder bessere Schulabschlüsse hatten, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht eindeutig negativ waren, also man hat daher keine negativen Schlüsse gezogen. Und logischerweise, wenn das Einkommen gesichert ist, gibt es auch positive Konsumwirkungen, die sich ja dann im Wirtschaftskreislauf wieder auch fortsetzen. Das war eines der bekanntesten. Auch bekannt in unseren Medien ist ein Pilotprojekt der Uni Utrecht gewesen in den Niederlanden oder der Feldversuch in Finnland. Aber besonders interessant wird werden die Studie des Vereins Mein Grundeinkommen aus Deutschland. Das ist ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin, der Universität zu Köln und dem Max-Planck-Institut. Und damit, dieses Projekt ist bereits im August 2020 gestartet, läuft jetzt bis 31. Dezember 2024 und es ist jetzt die erste Langzeitstudie in Deutschland zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und das Ziel ist es eben, eine empirisch basierte Debatte anzustoßen. Da sind eben 120 zufällig ausgewählte Personen in dem Kreis und es gibt eine Kontrollgruppe dazu. Wie verhält sich die Kontrollgruppe? Und dieses Projekt ist quasi crowdfinanziert geworden von 140.000 privaten Spendern und damit die wirklichen Ergebnisse liegen eben erst jetzt im Herbst 2024 vor. Und das ist sozusagen die Basis, mit der man dann wieder neue Ergebnisse generieren kann im Rahmen der Wissenschaft. Und deswegen kann man jetzt abschließend keine wissenschaftliche Erkenntnis haben, außer die vorliegen und die eben sich sehr wohl auf die Gesundheit da beziehen. Da könnte ich zum Beispiel noch erwähnen, dass das Züricher Institut für Zukunft, das hat schon 2015 eine Studie herausgebracht wurde, in der dargestellt wurde, dass durch ein Basiseinkommen die Arbeitsproduktivität ansteigt, die Kosten für das Gesundheitssystem gesenkt werden und die Verwaltungskosten reduziert werden. Wenn das natürlich schlagend wird, wenn man dazu mal auch Daten haben könnte, das wäre natürlich ein wesentlicher Motivator, da etwas auch zu berechnen und damit auch etwas vorzeigen zu können. Aber es ist natürlich genau diese Effekte, die man durch die Vermeidung des psychischen Stress durch Existenzängste und so weiter und die größere Selbstbestimmtheit, die größere Entscheidungsfreiheit, die größere mögliche Risikobereitschaft, die leichtere Möglichkeit, kreativ zu sein, das würde damit natürlich dann eine Rolle spielen. Damit wäre ein besserer Zugang zur Weiterbildung gewährleistet, damit könnten natürlich folglich auch die Einkommen gesteigert werden und die Arbeitskräftepotenziale auch verbessert werden. Und dann meinen die eben aus Zürich, dass damit auch die Kriminalitätsraten sinken würden und Freiräume eben für Innovation entstehen würden. Und die allerneueste Studie sagt jetzt eben, seit die ist aus im März 2024 herausgekommen, zeigt eben auf, wie das bedingungslose Grundeinkommen ein Baustein für eine resiliente Gesellschaft sein kann in Zeiten der Krisen. Das wäre jetzt sozusagen aus der Wissenschaft einmal im Sinne der Feldexperimente die Ergebnisse, die dann auszuwerten sind und für neue Studien zu verwenden sind, weil damit man auf etwas aufbauen kann.
Ja, das ist eben schon ziemlich viel und offenbar viele Jahre hinweg. Über das MINCAM-Experiment haben wir schon mal eine Sendung gemacht, das kann man dann nachhören auf den Podcast-Kanälen oder im CPA. Ja, also da gibt es wirklich schon vieles, was da schon experimentiert worden ist, aber wir hoffen natürlich, dass die Ergebnisse aus Deutschland dann noch einmal konkret aussagekräftig sein werden. In der Arbeit von 2017, wo über Grundeinkommen in Österreich mit Fragezeichen geschrieben wird, da geht es dann hauptsächlich um das Schweizer Modell oder um Modelle in Deutschland. Offenbar ist damals 2017 in Österreich nur keine konkreten Finanzierungsmodelle gegeben. in der letzten Publikation, also von 2021, sondern wir schon sehr konkret zwei Modelle verglichen, die sich mit der Finanzierung eines Grundeinkommens in Österreich beschäftigen, nämlich einerseits das Modell der Generation Grundeinkommen, das eine Finanzierung über eine Konsumsteuer vorschlägt, und unser Linzer Modell, also von unserem Verein Das Grundeinkommen, die stark auf die Finanzierung durch den Rückfluss an Einkommensteuer aufbaut. Können Sie uns da noch ein bisschen was dazu sagen, vor allem auch über die Einsparungen, die sich auf jeden Fall ergeben, egal welcher Finanzierungsmodell man dann auswählen würde?
Ja, also letztendlich muss man sagen, ein Grundeinkommen ist, wenn man das finanzieren will, dann muss es nachhaltig passieren und die Kaufkraft erhalten passieren. Das heißt, also es muss zumindest inflationsindexiert sein. Und das ist einmal schon mal wichtig, dass man mal den Rahmen absteckt. Und wenn ich das kurz erwähnen darf, 2023 waren die gesamten Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen in Österreich rund 206 Milliarden Euro. Die reinen Steuereinnahmen liegen bei rund 133 Milliarden Euro. Und wenn wir jetzt von einem BGE sprechen, das ca. 80% der Armutsgefährdungsschwelle ausmacht, dann müssen wir schon mit 1250 Euro rechnen. Das wären dann 15.000 Euro pro Jahr pro Erwachsenen und für Kinder eben die Hälfte. Da kommt natürlich schon ein relativ großer Betrag zusammen. Das ist insgesamt eine Finanzierungssumme von rund 120 Milliarden Euro. Jetzt rein pauschal nur diese Zahlen umgerechnet. Und diese Summe, also wir müssen zumindest jetzt einmal davon ausgehen, dass wir in einer Größenordnung sprechen, die jetzt nicht leicht, darstellbar ist.
Ja, das ist also dann auch immer der Grund, dass du in vielen Diskussionen hast, ja, das kostet so viel, das können wir uns nicht leisten, das ist mehr, als wir Steuereinnahmen haben. Und dann hören die Leute mal zu denken auf, ich sage mal, sie sind denkfaul, weil sie dann nicht weiterdenken, was heißt das dann konkret und wie wirkt sich das konkret aus? Und das sind dann
so ist es.
Die Untersuchungen, die
sie gemacht haben. Letztendlich ist jede Finanzierung, die der Staat macht, eine Umstellung des Steuersystems. Und natürlich, wenn man das sich gut überlegt, ist das natürlich auch möglich. Es wären dann natürlich automatisch Einsparungen möglich. Die Einsparungen dort, wo das Grundeinkommen, die Leistungen, die jetzt bezahlt werden über das Sozialsystem, die dann ja wegfallen würden. Zum Beispiel eben das Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, die Unterstützung für Selbstständige und Künstler, die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld, die Sozialhilfe, also die frühere Mindestsicherung, aber auch den Unterhaltsvorschuss, Ausgleichszulagen, diverse Studienbeihilfen und so weiter, wäre ja mit diesem Grundeinkommen de facto ja abgegolten. Auch gewisse Unterstützungsleistungen für Menschen mit geringeren Einkommen könnten ja dann wegfallen, weil man ja das Grundeinkommen steuerfrei pro Monat auf sein Konto überwiesen bekommt. Aber natürlich ist das jetzt keine Summe, die jetzt die Größenordnung schon aufwiegt. Das heißt, man muss natürlich sehr wohl überlegen, wie kann das jetzt sozusagen der Restbetrag finanziert werden. Aber, und was ich vorher noch bei den Einsparungen dazu sagen möchte, ist Folgendes. Natürlich wird es Einsparungen in der Verwaltung geben. Aber diese Folgen sind jetzt schwer abschätzbar. Genauso Einsparungen im Gesundheitssystem, was ja auch dieses Zukunftsinstitut auch so sehr deutlich erwähnt. Aber hier ist man noch im Bereich, wo man einfach nur Annahmen treffen kann. Und damit kann man nicht die gut ins Spiel bringen für eine Gegenrechnung. Aber das ist natürlich relativ klar, dass hier auch etwas eingespart werden kann. Nur die Größenordnung ist nicht klar. Aber kommen wir jetzt zu diesen zwei Modellen, die auf dem Tisch liegen. Und es geht natürlich um eine Steuerreform. Und die betreffen jetzt, es gibt zwei große Strömungen. Die am häufigsten in den Studien genannte Strömung ist die einkommensbasierte Variante. Die weniger, also die ebenfalls im Interesse sozusagen quasi, wie man dieses Steuersystem umbauen könnte, ist die konsumsteuerfinanzierte Variante. Und die beiden Modelle, die wir uns da angeschaut haben, ist eben eines basiert eben auf Einkommensteuer, das ist eben dieses Linzer Modell, und das andere ist das konsumsteuerbasierte Modell, das eben von der Generation Grundeinkommen vorgestellt wurde. Und wenn ich da jetzt vielleicht das kurz schildern soll, dann, wenn ich jetzt von der Konsumsteuervariante spreche, dann ist eben der Konsum die Hauptbesteuerungsquelle. Und dann muss man natürlich schon auch ein bisschen was dazu rechnen, Vermögen, und wird dann natürlich auch noch ein Detail übernehmen. Konsum, damit meinen wir aber die Mehrwertsteuer. Und jetzt ist natürlich ganz klar, dass jetzt nicht die Mehrwertsteuer, jetzt, wenn wir jetzt von unseren 20% ausrechnen, dann plötzlich jetzt 100% ist, sondern das Hauptargument für diese Besteuerung ist das: Die Einkommen werden nicht mehr besteuert, und in der Maximalvariante fallen sogar die Lohn- und Einkommenssteuer weg plus die Sozialversicherungsabgaben. Und es soll letztendlich alles über die Konsumsteuer finanziert werden. Und das bedeutet jetzt, dass die Preise, in denen ja natürlich der Personalaufwand und folglich auch die Steuerleistungen drinnen sind, um diesen Betrag sinken werden. Das heißt, die Güter und Dienstleistungen, die arbeitsintensiv sind, also wofür ein hoher Arbeitskostenanteil anfällt, die werden logischerweise dann deutlich billiger. Und dadurch können natürlich dementsprechend ein höherer Mehrwertsteuer- oder Konsumsteuersatz aufgeschlagen werden. Den braucht man aber auch. Und in unserem Modell haben wir natürlich jetzt diese Varianten durchgerechnet, sodass man sieht, zwischen einer in verschiedenen Abstufungen, in welcher Höhe dann eben diese Konsumsteuer anfallen müsste, damit man das finanzieren kann.
In welcher Höhe wird es ungefähr sein?
Naja, es ist natürlich dann, wenn die Nettopreise sinken, weil ja da vom Personalaufwand dann ungefähr die Hälfte ja jeweils wegfällt, müssen wir schon mit ungefähr 100%, wenn nicht darüber hinaus 110, wir haben auch mit 120% Mehrwertsteuer gerechnet. Aber wie gesagt, die Größenordnung der Rückflüsse hängt natürlich dann davon ab, wie hoch diese Mehrwertsteuer wäre. Zusätzlich, da das aber jetzt nicht natürlich sehr hoch sein kann, weil auch das hat ja wieder auch Konsequenzen für die Leistbarkeit und für die Kaufkraft der Menschen, bedeutet das natürlich, dass man auch noch zusätzliche Finanzierungsquellen braucht. Wie zum Beispiel, wie vorgeschlagen wird, eine Finanztransaktionssteuer oder eben oder eine generelle Vermögenssteuer.
Ja, dann kommen wir vielleicht zum zweiten Modell, mit dem Sie sich beschäftigt haben, nämlich mit dem Linzer Modell. Wie gesagt, das ist unser Modell vom Linzer Verein Das Grundeinkommen, und da bleibt die Einkommensteuer ja erhalten, wird sogar erhöht, und das Grundeinkommen kommt damit aber zu jedem Einkommen und zu jeder Pension direkt echt dazu.
Genau. Dieses Modell ist jetzt von unserem jetzigen System her gesehen sicher leichter umsetzbar. Es sind natürlich wesentlich weniger Änderungen im Steuersystem notwendig. Das Grundeinkommen wäre die Basis, und jedes verdiente Einkommen oder jedes erhaltene Einkommen wird dann ganz normal besteuert. Das heißt, ob ich jetzt ein Einkommen aus Erwerbsarbeit habe, ein Einkommen aus Mieten, ein Zins- und Dividendeneinkommen, das würde alles zusammengezählt werden. Das ist sozusagen alles Einkommen, das zusätzlich zum Grundeinkommen verdient wird oder generiert wird, und das wird dann ab dem ersten Euro versteuert, während aber das Grundeinkommen steuerfrei ausbezahlt wird. Also das hat trotzdem jeder, und zusätzliche Einkommen werden eben besteuert mit einem progressiven Steuersatz, und wie hoch diese Steuersätze ausschauen, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie viel Geld will man über die Einkommensteuer eben verdienen. Sonst muss man natürlich zusätzliche Finanzierungsoptionen hier ernennen, und da gibt es ja solche Vorschläge, eben wie auch jetzt in der öffentlichen Diskussion: Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, Schenkung, Luxussteuern, auch Finanztransaktionssteuern. Also das wäre ja auch hier möglich, CO2-Steuer, Tabak, Glücksspielsteuer könnte man halt auch anheben. Also es gibt hier Möglichkeiten, wie man darauf, wie man doch die fehlenden, in dem Fall halt schon Milliarden, dann auch zu generieren versuchen kann.
Ja, die CO2-Steuer haben wir ja damals als einen Teil der Finanzierung des Grundeinkommens vorgeschlagen. Die ist inzwischen gekommen. Aber gekommen ist die CO2-Steuer mit dem Klimabonus, der an alle Österreich ausbezahlt wird. Also der Klimabonus ist ja so fast ein erster kleiner Schritt zu den bedingungslosen Grundeinkommen, weil den Klimabonus ja wirklich jeder kriegt. also wir haben es eigentlich umgedreht gemeint, das heißt, Sie das heute Geld kriegen und wir finanzieren es durch CO2-Steuer, ist es die CO2-Steuer gekommen aus anderen Gründen und dann die Rückzahlung durch den Klimabonus. Ja, in der Diskussion um das Linzer Modell wird aber oft gesagt, wenn das oft auf dem Rückfluss an Einkommensteuer aufbaut und dann mit dem Grundeinkommen die Leute weniger arbeiten oder zum Arbeiten aufhören, dann bricht dann möglicherweise die Finanzierung zusammen.
Ja, natürlich, die Berechnungen bauen schon natürlich auf dem auf, dass man von einem Gleichbleiben der steuerpflichtigen Arbeitsleistung ausgeht. Die Frage ist natürlich, jemand, der gut verdient, wird auch nicht nur mit vom Grundeinkommen leben wollen. Also es wird natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß sein. Aber man kann natürlich nicht schon damit rechnen, dass es zu Verschiebungen kommen wird. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Menschen jetzt nichts mehr arbeiten wollen, aber das Ausmaß hier könnte sich tatsächlich noch etwas verändern. Aber wenn das tatsächlich jetzt in keinem sehr großen Ausmaß der Fall ist, dann muss man sagen, warum sollte das nicht eine einfache Möglichkeit sein, diese ökonomische Freiheit der Menschen zu geben, im Sinne dessen, dass für ihre Existenzgrundlage gesorgt ist, dass sie nicht mehr für Sozialleistungen anstehen müssen, dass dieses sogenannte Non-Taking-Up, das heißt, dass Sozialleistungen nicht in Anspruch genommen werden, vor allem im Hinblick darauf, dass man ja auch eine gewisse Scham hat, das zu bekennen und so weiter, das würde natürlich damit alles wegfallen. Und diese Vorteile muss man natürlich dann schon auch mit berücksichtigen, wenn man die Nachteile unter Anführungszeichen der Finanzierung sehen. Also insgesamt hängt das Modell, das Linzer Modell, davon ab, wie hoch die Steuersätze generiert werden, aber von der Umsetzung her kann es direkt in das bestehende System einfließen und es wäre relativ leicht, über das Finanzamt abzuwickeln. So dass es natürlich auch prinzipiell, wenn sich die Gesellschaft darauf einigt, dass es auch eine Deakzeptanz dafür gibt, ist es auch logischerweise dann auch finanzierbar.
Ja, zusammenfassend können wir also sagen, ein Grundeinkommen wäre finanzierbar, wenn man es wirklich will, oder?
Es ist finanzierbar, wenn man es will. So ist es. Es ist eine große Steuerreform in der einen wie auch in der anderen Variante, aber letztendlich bleibt es bei dem.
Ja, sehr gut und dann danke ich für dieses Interview.
Bitte sehr.
Grundeinkommen, reden wir drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.